Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Der folgende Beitrag wird euch präsentiert von Zweirad Vogel, die Fahrradkompetenz am Niederrhein, und von Grenzenlos Fährreisen, euer Reisebüro in Dienstlaken und Oberhausen. Vor 77 Jahren wurde Dienstlaken zum Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert. Zum 75. Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses gab es in der St. Vinzenzkirche in Dienstlaken ein Gedenkkonzert, Corona-bedingt allerdings erst im März dieses Jahres. Neben verschiedenen sehr ansprechenden Musikbeiträgen wurden auch diverse Texte von Zeitzeugen vorgetragen. Einer der letzten lebenden Zeitzeugen, der 91-jährige Hans-Hermann Bison aus Dienstlaken, erzählte dabei in einem ergreifenden, sehr emotionalen Beitrag von seinen Erinnerungen und Erfahrungen aus dieser furchtbaren Kriegszeit. Dieser beeindruckende Beitrag hat uns dazu bewogen, Herrn Bison zu bitten, für unseren Podcast seinen Text nochmal selber einzulesen. Dankenswerterweise ist Herr Bison unserer Bitte nachgekommen. Ihr hört also jetzt kein Interview, sondern einen aufgenommenen Text, der von dem Bombardement Dienstlakens im März 1945 berichtet.
Ich wurde gebeten, aus meinen Erinnerungen als Zeitzeuge einen kleinen Beitrag zu leisten. Zeitzeuge zu sein, ist kein persönliches Verdienst. Als 91-Jähriger, der in Dienstlaken geboren ist und immer hier wohnte, muss ich mich wohl als einen Zeitzeugen bezeichnen lassen. Meine ersten Erinnerungen an öffentliches Geschehen in Dienstlaken beziehen sich auf das Judenpogrom im November 1938. Als Schüler des zweiten Schuljahres stand ich vor der brennenden Synagoge in einer großen Menschenmenge, die, so meine Erinnerung, in Wortlosigkeit erstarrt war. Die stadtbekannten Chefs von Polizei und Feuerwehr entsprachen den Weisungen, die Synagoge niederbrennen zu lassen und die benachbarten Häuser zu schützen. Ich hätte in der folgenden Nacht nicht schlafen können, so damals meine Mutter. Es gab vorausschauende Menschen auch in Dienstlaken, die einer staatlichen Obrigkeit, die solch ein Pogrom deutschlandweit zuließ, auch die Entfesselung eines Krieges zutrauen. Dies erfolgte dann ja auch ein knappes Jahr später mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939, womit der Zweite Weltkrieg ausgelöst wurde. Ich habe ganz konkrete Erinnerungen an diesen 1. September. Mit Mutter und Bruder verbrachte ich den ganzen Tag auf der Rückreise von abgebrochenen Ferien im überfüllten Wartesaal des Hauptbahnhofs Münster. Personenzüge fielen bis zum Abend alle aus. Man sah nur durchfahrende Soldatenzüge. Die Menschenmenge war ähnlich wie zuvor bei der brennenden Synagoge wortlos. Durch den Wartesaal tönten aber ständig Lautsprecherdurchsagen, die erste Erfolge der Wehrmacht verkündeten. Dienstlaken fanden wir am Abend fast menschenleer vor. In den ersten Kriegsjahren blieb Dienstlaken von Kriegseinwirkungen weitgehend verschont. Bei den langsam einsetzenden Fliegerangriffen fielen nur vereinzelt Bomben auf unsere Stadt, wenngleich es auch dabei schon Tote gab. Dienstlaken war Einflugschneise ins Ruhrgebiet, aber noch nicht eigentliches Angriffsziel. Das war die Ruhrchemie im benachbarten Holten, wo höchst kriegswichtig aus Kohle Benzin gemacht wurde. Dinslaken war aber rundum von einer Vielzahl von Flakstellungen und Umgebungen, sodass Kanonendonner bald zum Alltag gehörte. Die Splitter von Flakgranaten waren für uns Jungen zu beliebten Sammelobjekten geworden. Einen stärkeren Luftangriff erlebte unsere Heimatstadt im Oktober 1944. Danach gab es in der Neustraße eine Reihe ausgebrannter Ruinen. Mir persönlich ist von diesem Luftangriff bis heute in Erinnerung geblieben, wie es sich anfühlt, wenn man in einem Haus ist, das wegen eines nahen Bombeneinschlags belebt und zittert. Dinslaken war seit der Luftlandung der Alliierten bei Arnheim im September 1944 zur Frontstadt geworden. Militärfahrzeuge, Soldaten, Verwundete gehörten zum Stadtbild. Eigentlich war das schon, rückblickend betrachtet, das Bild einer geschlagenen Armee. Man hörte die Front von Nordwesten her immer näher kommen und erfuhr von der vollkommenen Zerstörung der niederrheinischen Städte Kleve, Emmerich, Rees und Wesel. Was konnte man daraus wohl für Dinslaken schließen? Im Februar 1945 hatten die Alliierten nach langen Kämpfen das ganze linke Niederrheinufer erobert. Sie konzentrierten dort mit ihrer Artillerie eine ungeheure Feuerkraft, um das rechte Rheinufer und jetzt auch Dinslaken für ihren geplanten Rheinübergang sturmreif zu schießen. Man konnte sich damals auf Dinslakener Straßen kaum noch bewegen. In der heute nicht mehr vorhandenen Friedhofskapelle an der B8, übrigens der einzige bemerkenswerte Jugendstilbau, den Dinslaken hatte, lagen ständig Leichen von durch Granaten Getöteten. Alles Kriegsgeschehen mündete dann für Dinslaken in den 23. März 1945. Kurz vorausgegangen war noch ein strategisch kaum erklärbarer Bombenangriff auf die Siedlung Lohberg, der zu einer großen Zahl von Toten führte, unter ihnen auch die Eltern und die drei Brüder von Inge Litschke. Ich habe den 23. März nicht mehr in Dinslaken erlebt, nachdem hier das Leben höchst gefährlich geworden war, hatten wir uns zu Verwandten in Sauerland zurückgezogen. Im Sommer 1945 kamen wir zurück nach Dinslaken und fanden unser Haus als Trümmerhaufen vor. Ein Volltreffer hatte alle Decken des Hauses durchschlagen, sich in den Boden des Luftschutzkellers gebohrt und diesen aufgebrochen. Keiner von uns hätte in diesem Haus den 23. März überlebt. Und ich stünde jetzt hier nicht vor Ihnen. Es begann in Dinslaken nun eine schwere, das Leben sehr einschränkende Friedenszeit. Auch in Dinslaken gab es damals Hunger. Trotz allem, die Familie hatte überlebt. Die Kriegsjahre hatten mich, den 9- bis 14-Jährigen, so sehr geprägt, dass ich mir einen dauerhaften Frieden kaum vorstellen konnte. Mit Japan hielt der Krieg bis zum Abwurf der Atombomben auf japanische Städte ja auch noch an. Und ab 1950 hielt der Koreakrieg Ostasien jahrelang in Atem. Hinzu kam eine Reihe anderer Kriege in der weiten Welt, teilweise im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung. In Westeuropa lebten wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser, gleichsam auf einer Insel der Seligen, vor allem wirtschaftlich. Unter dem Schutzschild der Atommacht USA hatten wir schließlich auch den Kalten Krieg überstanden und die deutsche Einheit wiedererlangt. Zu dieser Entwicklung gehört auch die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Zwischen diesen so lange in Feindschaft verstrickten Nationen entstand nicht nur Frieden, sondern auch Freundschaft. Die Städtepartnerschaft zwischen Agen und Dienstlaken ist hierfür ein eindrucksvolles Beispiel. Wie wertvoll die Verständigung der Völker ist, wie kostbar der Frieden ist und wie zerbrechlich er sein kann, das erleben wir alle als Zeitzeugen in diesen Tagen wieder. Welch unermessliches Leid geschieht, wenn der Frieden mutwillig und rücksichtslos zerbrochen wird. Das haben wir aus unserer eigenen Geschichte auf so grausame Weise lernen müssen. Und ich glaube, wir haben es gut gelernt.
Dieser Beitrag wurde euch präsentiert von Zweirad Vogel, die Fahrradkompetenz am Niederrhein. Und von Grenzenlos Fährreisen, euer Reisebüro in Dienstlaken und Oberhausen. Für die nächste Folge unseres Podcasts in der kommenden Woche haben wir uns mit Laja Horn-Iwanisenko unterhalten. Seit 30 Jahren ist sie in Dienstlaken beim TSV Kastell Dienstlaken und in Förde beim ersten Förder-Tanzsportclub Rot-Weiß als Trainerin und Tanzpädagogin sehr erfolgreich aktiv. Im Gespräch mit Stadt-Radio erzählt sie unter anderem von ihrem Werdegang als Trainerin und ihren Erfolgen im Tanzsportbereich. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!